Der Text zur Predigt steht heute im Römerbrief, im Kapitel 6 von Vers 15 an. Paulus hat vorher von der Gnade gesprochen, die Jesus Christus uns gebracht hat und die unser Leben komplett umkrempelt. Und hier sagt er nun Folgendes: Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das ein? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.
Ein Mann, der mit Alkohol Probleme hatte, fragte einen Christen, der ihm das Evangelium erklärte: Kann ich nicht ein schönes Leben führen und Jesus kurz vor meinem Tod annehmen? Er dachte, dass er gegen sein schönes Leben etwas viel Schlechteres eintauschen würde, wenn er Jesus als seinen Retter annehme. Seine Flasche gegen Gott einzutauschen, das bedeutete für ihn Verlust. Er meinte, Gott würde ihm das Leben vermiesen wollen. Er würde ihm die Freiheiten nehmen, die er so sehr liebt. Gott fand er okay zum Sterben, aber zum Leben. Doch die Überzeugung so mancher Christen geht auch in diese Richtung. Die Mitarbeiter einer Gemeinde, die haben so eine Gemeindeordnung, diese Gemeinde, die werden aufgrund dieser Verordnung befragt, bevor sie einen Dienst übernehmen. Und eine dieser Fragen lautet: Widerstehen Sie allen fragwürdigen und sinnlichen Vergnügungen, die ihre Gemeinschaft mit Christus untergraben könnten, sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis? Und da antwortet einer der Mitarbeiter, dieser Kandidaten: Ja, ich widerstehe allem. Meine Ehe ist ziemlich langweilig, fügt er dann bei. Das scheint uns typisch. Entweder haben wir unser Vergnügen oder wir erfreuen Gott mit unserem Gehorsam. Aber beides gleichzeitig scheint nicht zu gehen. Man hat die Wahl zwischen persönlichem Glück und Pflichterfüllung. Entweder man nimmt sich die Freiheit zu tun, was Spaß macht, oder man quält sich mit endloser Schinderei. Oder ein anderer Christ sagte einmal, er würde einen Pullover nicht deshalb kaufen, weil er ihm gefalle. Geschmack ist keine Frage, ist kein geistliches Leben. Aber genau dieser Mann sagt manchmal, es stimmt etwas nicht mit mir, ich habe lange nicht mehr geweint. Irgendwie in meinem Gefühlsleben ist irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht stimmt mancher Christ und mancher von uns, der hier drin sitzt, im tiefsten Herzen mit dieser Lüge überein, Gott würde unsere Freiheit beeinträchtigen oder anders gesagt, Gott sei ein Spielverderber. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn das zutiefst in deinem Herzen sitzt, dann halte das nicht begraben als es darf einfach nicht sein, sondern dann stell dich ganz ehrlich dem, was in dir vorgeht. Und dann kann Gott auch etwas ändern. Und ich hoffe, dass auch dieser Morgen vielleicht diesbezüglich etwas ändert. Manchmal sitzt das ganz tief und das hängt ganz tief mit unserer Geschichte zusammen. Oder wie wir das Christenleben gelernt bekommen haben. Eben in dem Sinn, es darf einem nichts wirklich erfreuen, weil jede Freude hat das Potenzial der Sünde. Trägt das Potenzial der Sünde in sich. Also dann lieber gar nicht freuen, dann kann ich mich so schützen. Bei manchen mag das ganz tief drin sitzen. C.S. Lewis meinte, und dieses Zitat habe ich Ihnen auf dem Blatt abgedruckt, wenn in den meisten modernen Köpfen die Vorstellung spukt, dass das Streben nach unserem eigenen Glück und die ernste Hoffnung auf Genuss etwas Schlechtes ist, dann möchte ich hier einbringen, dass diese Vorstellung sich von Kant und den Stoikern her eingeschlichen hat und kein Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Wenn wir nämlich die Versprechungen über Belohnung und das atemberaubende Wesen der verheißenen Belohnung in den Evangelien erkennen, dann scheint unser Herr unser Verlangen nach Glück nicht stark, nicht zu stark, sondern eher zu schwach zu finden. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz spielen, während uns eine unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das lieber weiter Sandkuchen in einem heruntergekommenen Sandkasten bäckt, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit einem Angebot für einen Urlaub am Meer überhaupt gemeint ist. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Also, wir werden uns mit dieser Lüge, Gott beeinträchtigt unsere Freiheit, heute Morgen etwas genauer beschäftigen. Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit dieser Lüge, Gott ist ein Produkt unserer Gedanken. Nächsten Sonntag, Gott schuf weder die Welt noch die Menschen. Das werde ich aber als Theologe beantworten, nicht als Naturwissenschaftler. Für das müssten wir dann Whisky holen, wenn wir das andere wollen. Und dann die vierte Lüge, Gott wird am Ende nachsichtig sein. Aber heute, Gott beeinträchtigt unsere Freiheit. Ups. Der erste Punkt, den wir betrachten, befreit ins Leben. Gott schuf uns Menschen nicht als Marionetten, sondern er schenkte uns mit dem Leben gleichzeitig die Freiheit. Im Schöpfungsbericht lesen wir, Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und die Ebenbildlichkeit Gottes beinhaltet die Freiheit des Menschen. Ebenbildlichkeit Gottes bedeutet, dass sich Gott ein Gegenüber geschaffen hat. Er hatte sich entschieden, mit uns Menschen in einer Partnerschaft zu leben. Und wie ernst ihm das ist, zeigt die Aufgabe, die er uns Menschen übertrug. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Zwei wichtige Aspekte kommen hier zum Ausdruck. Einerseits betont Gott hier die Lebensfreude. Seid fruchtbar und vermehret euch. Das hat mit Lebensfreude zu tun. Sie müssen jetzt nur Schulzes fragen. was passiert ist, 9 Uhr gestern Abend, ob sie das erfreut hat. Das hat sie riesig gefreut. Das hat mit Lebensfreude zu tun. Andererseits überträgt er dem Menschen die Verantwortung über die Schöpfung, gibt somit seinem ernsten Anliegen Ausdruck, dass er sich ein Gegenüber geschaffen hat, dem er hohe Selbstständigkeit zubilligt. Nämlich die Verantwortung und Verwaltung der Welt. Er lässt nun den Menschen nicht in einem dürren Ort darben und denkt, so, jetzt habe ich den auf die Welt gestellt, jetzt soll er hier mal ein bisschen darben und ein bisschen, jetzt quäle ich den noch ein bisschen und so. Sondern er legt einen wunderschönen Garten an, wo er den Menschen hineinbringt, in dem Adam und Eva sich erfreuen können. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Also nicht einfach saure Früchte, wo man immer denkt, oh, jetzt muss ich wieder etwas essen, das ist so ekelhaft. Sondern sie schmeckten fein, sie sollen das genießen. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Adam und Eva sollten sich an dieser Pracht erfreuen und an dem Geschmack dieser Früchte. Sie sollen nun frei schalten und walten. Nur eine ganz kleine Einschränkung gibt es. Da heißt, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Nur nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dessen Früchte Wissen geben, sonst musst du sterben. Jetzt sagen wir, ja, also Gott, jetzt hast du einen wunderbaren Garten gemacht, wunderbare Früchte, alles schön für den Menschen, und jetzt stellst du ihm noch eine tödliche Falle mit diesem Baum. Das ist so unsere erste Intuition. Aber diese Einschränkung, die Gott hier machte, ist der Preis für die Freiheit, die wir bekommen haben, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Wenn nämlich die Freiheit echt sein sollte, dann muss der Mensch die Möglichkeit haben, sich gegen Gott aufzubäumen, sonst ist es keine Freiheit. Sonst ist der Mensch eine Marionette. Wenn Gott den Menschen in die Freiheit geschaffen hat, dann musste er ihm eine Möglichkeit geben, gegen Gott aufzustehen. Den Gehorsam aufzubrechen, sonst wäre er nicht frei, wirklich frei gewesen. Adam und Eva gingen befreit ins Leben, das war Gottes Idee und so hat er es gemacht. Übrigens kann sich Freiheit nur immer in einem bestimmten Rahmen abspielen. Über den Wolken muss die Freiheit glänzenlos, ein wunderbares Lied von Reinhard May. Aber über den Wolken ist die Freiheit nicht grenzenlos. Da muss man nur einmal zum Flugzeug aussteigen, über den Wolken. Und dann werdet ihr erkennen, wie grenzenlos diese Freiheit ist. Ihr werdet einfach irgendwann eine Bruchlandung machen und dann ist es fertig mit Freiheit. Freiheit bewegt sich immer in einem gewissen Rahmen. Es ist die kleine Geschichte auch des Drachens, der sich sagte, wenn ich doch nur die Schnur loswerden könnte, die mich zurückhält, könnte ich so hoch fliegen, wie ich will. Die Schnur, sie nimmt mir die Freiheit. Er ärgerte sich ein bisschen. Aber eines Abends erfüllte sich der Wunsch des Drachens. Die Schnur riss. Und endlich war der Drache frei, über den Wolken bis zu den Sternen zu fliegen. Doch schon bald stürzte er krachend zu Boden, denn die Schnur, die ihn zurückgehalten hatte, hielt ihn auch in der Luft. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. Freiheit bewegt sich immer in gewissen Rahmenbedingungen. Freiheit kommt erst dort zur Entfaltung, wo gewisse Grenzen respektiert werden. Aber wir sind befreit ins Leben gekommen. Das Zweite sehen wir, befreit zum Tod. Nun kennen wir ja das Gespräch von Eva mit der Schlange. Die Schlange versuchte mit ihren Argumenten Eva den Gedanken einzuflößen, dass Gott ihr etwas vorenthalten möchte. Ihr werdet bestimmt nicht sterben, sagt sie. Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott, mit anderen Worten. dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Dann braucht ihr diesen Gott gar nicht mehr. Eva, lass dich ja nicht täuschen. Du wirst wie Gott sein. Das möchte Gott ja geradezu vermeiden. Deshalb will er verhindern, dass ihr von diesem Baum die Früchte esst. Wie gesagt, sterben. Sterben, Eva, das musst du deswegen nicht. Das ist nur ein Einschüchterungsversuch Gottes. Der hat das nur gesagt, dass du ja nicht von dieser Frucht isst, weil er genau weiß, dass seine Einmaligkeit aufgelöst wird, sobald du davon isst. Du wirst bestimmt nicht sterben. Gott will dich nur einschüchtern. Nun wissen wir, dass Eva von dieser Frucht aß und damit hat sie die Fäden vom Drachen durchschnitten. Oder besser gesagt, sie hat die Fäden des Drachens in andere Hände gegeben. Sie hat damit Adam und uns alle zum Tod befreit. Von dem Tag an sind wir frei zu sterben. Klar, Eva starb nicht sofort, aber wir müssen deshalb alle einmal sterben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und es ist nicht einfach die Tatsache, dass wir sterben, sondern Tod bedeutet die absolute Verlorenheit, die Verdammnis, oder man kann es auch anders sagen, die Hölle. Der Tod ist ein Zustand, der sofort eintrat, als Eva von dieser Frucht aß. Tod ist der Zustand der Gottesferne. Der Mensch ist in den Augen Gottes tot, weil er sich gelöst hat und nicht mehr ansprechbar ist. Er verhält sich wie ein Toter. Sie können mit einem Toten sprechen, er wird ihnen keine Antwort geben. Und genau das ist geschehen. Gott kann mit dem Menschen sprechen, er wird ihm keine Antwort mehr geben. Er ist tot. Das ist ein Zustand. In den Augen Gottes ist der Mensch in dem Moment gestorben. Er hat sich gelöst. Betrachten wir das noch etwas genauer, denn Gott hat eine ganz interessante Bemerkung gemacht, die wir, denke ich, überlesen oder gar nicht angucken, weil sie uns vielleicht fremd ist oder denken, ja, jetzt hat die Schlange doch recht. Nun ist der Mensch, sagt Gott, wie einer von uns geworden, hat nicht die Schlange eben das gesagt. Und weiß, was gut und böse ist, alles Wissen steht ihm offen. Also hat der Teufel nicht die alles Falsche gesagt, sondern er hat die Wahrheit etwas verdreht. Und verdrehte Wahrheiten sind ganze Lügen. Das ist das Problem, das wir haben. Dass in vielen Dingen finden wir Wahrheit. Aber wenn man Wahrheit verdreht, hat es noch ein bisschen Wahrheit drin, aber insgesamt das Paket ist Lüge. Und hier war die Wahrheit drin, dass Gott gesagt hat, jetzt sind sie geworden wie unser einer. Der Teufel hatte also in gewisser Weise recht. Gott bestätigt, dass der Mensch einer von uns geworden ist. Aber was heißt das? Gott sagt damit, dass sich der Mensch jetzt auf die gleiche Ebene gestellt hat. Er hat sich von Gott gelöst und statt in Partnerschaft zu ihm zu leben, lebt er aber jetzt in Konkurrenz gegenüber ihm. Er ist der autonome Mensch, der losgelöst von den Ordnungen Gottes sich nun selbst Gesetze gibt. Selbst gesetzgebend. Von Gott emanzipiert bestimmt er über sich selbst. Aber eben, das hat die Schlange nicht gesagt, der Mensch bleibt geschaffenes Wesen Gottes. Das bleibt immer ein Unterschied. Gott ist nicht ein geschaffenes Wesen, sondern Gott ist Gott. Aber der Mensch ist ein geschaffenes Wesen geblieben. Nun sind wir der Macht der Sünde verfallen. Eigentlich ist die Schnur des Drachens nicht durchschnitten worden, sondern die Fäden wurden in andere Hände gegeben. Nun werden wir von einem anderen Ort regiert, einfach gelöst von Gott. In der Meinung, wir würden unser eigenes Gesetz aufstellen. Ich tue nicht, und das sagt der Paulus dann als ein Beispiel dieses gesetzlosen Menschen, Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Es verhält sich wie bei jenem Kind, das in seinem Buggy sitzt und eifrig an seinem Spielzeugsteuerrad kurbelt und durch sein Einkaufszentrum fährt mit ihrer Mutter und das Kind kurbelt wie wild nach rechts und die Mutter zieht den Wagen nach links. Das Kind kann sich zu Tode kurbeln, es kann schreien, der Wagen geht nach links. Das ist genau das, was Paulus sagt. Wir haben diese Freiheit hat uns nicht dazu befähigt, ein kontrolliertes Leben zu führen. Genauso gibt uns die Sünde die Illusion der Kontrolle, doch der Steuermechanismus hat keine Verbindung mit der echten Steuerung. Wir gehorchen unseren Begierden, nicht wir, sondern die Sünde hat das letzte Wort in unserem Leben. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral gestellt. Und der Gesetzlosigkeit. Wenn wir meinen, dass das Ausleben von Begierden Freiheit bedeutet, dann täuschen wir uns sehr. Ein Alkoholiker wird vom Alkohol gelenkt. Ein Sexualsüchtiger wird von seinen Trieben gesteuert, ein Machtmensch wird von der Macht getrieben. Dann sagen immer alle, wir haben alles in Kontrolle, aber sie haben das nur so lange in Kontrolle, solange sie das frei laufen lassen. Wenn ein Alkoholiker sagt, ich habe alles in Kontrolle, und dann sage ich, okay, wenn du alles in Kontrolle hast, dann trink doch mal ein halbes Jahr nichts. Sagt er, nein, das habe ich gar nicht nötig, ich habe alles in Kontrolle. Dann merken wir, dass wir nicht so frei sind, wie wir meinen, und das geht beim Thema Eifersucht, Macht, Sexualität genauso. Das hat mit Freiheit herzlich wenig zu tun. Frei sind diese Menschen zwar in gewisser Weise schon. Paulus meint nämlich, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienste der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Ihr seid frei, aber gegenüber der Gerechtigkeit, gegenüber Gott habt ihr die Freiheit. Aber auf der anderen Seite seid ihr gefangen. Wer vom Guten, also von Gott, frei ist, der ist an die Sünde gebunden. Er führt nur ein scheinbar freies Leben. Es ist ein Leben, das zum Tode befreit wurde. Doch welchen Gewinn brachte euch das Ding, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Ergebnis der Tod ist? Diese Freiheit ist die Freiheit zum Tod. Sündhaftes Vergnügen gibt uns eine Illusion von Freiheit, aber es ist die schlimmste Form der Knechtschaft. Denn als drittes sind wir befreit zum Leben. Nun gibt es die Freiheit zum Leben, die zum Leben führt. Und Paulus sagt das folgendermaßen: Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Also, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit seid. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist frei. Jeder. Wir sind zur Freiheit geboren und jeder von uns ist frei. Entweder ist er frei von Gott und an die Sünde gebunden, oder er ist frei von der Sünde und an Gott und seine Gerechtigkeit gebunden. Aber frei sind wir immer. Danke, es war eine intensive Zustimmung. Frei sind wir immer. Das können wir auch den Leuten sagen in einem Gespräch über den Glauben. Kann ich sagen, du bist frei. Immer kommt die Bestätigung, du bist frei. Schade. du bist frei. Die Frage ist nur, von wo, von was du frei bist und wo du gebunden bist. Genau. Bist du an die Sünde gebunden? Wer an Gott gebunden ist, den erwartet am Ende das ewige Leben. Paulus schreibt, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, das haben wir auch gesungen, hat dich davon befreit. Nun bist du wieder richtig frei. Wenn nun aber meint, wer von der Sünde frei sei, ein langweiliges und trostloses Leben führen muss, der täuscht sich ganz gewaltig und hat seine Bibel noch nicht gut gelesen. Asketisches Leben, also Leben, das sich allem enthält, ist kein christliches Leben. Paulus sieht das ganz locker für sein Leben. Er sagt, mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Er hatte kein schlechtes Gewissen, wenn es ihm gut geht, dass er gucken musste, dass es ihm schlechter geht. Er konnte im Überfluss leben und konnte das entgegennehmen. Er konnte aber auch, wenn es nötig war, mit Entbehrungen leben. Und das hat er sehr stark erlebt in seinem Leben. Gott schuf uns so, dass wir nach Freiheit, Glück und Erfüllung streben. Und da müssen wir auch Christen ganz ehrlich sein, das tun wir alle miteinander. Wir streben nach Freiheit, Glück und Erfüllung. Und wenn ihr das nicht macht, nach Freiheit, Glück und Erfüllung zu streben, dann möchte ich euch eigentlich fragen, warum seid ihr Christen geworden? Warum seid ihr dann Christen geworden? Ich bin Christ geworden, weil ich Freiheit, Glück und Erfüllung für mein Leben haben möchte. Ob wir an Jesus glauben oder nicht, jeder Mensch strebt nach dem. Blaise Pascal sagte, das habe ich euch auch abgedruckt, ausnahmslos, jeder sucht nach Glück, obwohl man verschiedene Mittel benutzt. Scheuen alle auf dasselbe Ziel zu. In der Sehnsucht nach Glück liegt das Motiv für alle Taten des Menschen begründet, einschließlich derer, die sich erhängen. Also einschließlich derer, die sich das Leben nehmen. Ist immer zutiefst das Streben nach Glück, nach dem Besseren, nach der Erfüllung. Auch Mose handelt im Blick auf Freiheit, Glück und Erfüllung. Im Hebräerbrief wird über ihn gesagt, die Schmach, die Mose auf sich nahm, da er auf sein Reichtum in Ägypten verzichtete, diese Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Offenbar hat Mose realisiert, dass Glück und die Erfüllung, die ich bekomme, wenn ich Gott treu bleibe, übertrifft alle Reichtümer, die ich in Ägypten habe. Und deshalb strebt er zutiefst nach Glück, Freiheit und Erfüllung. Nie habe ich ein Ehepaar getraut in meiner Zeit als Pastor. Die sagten, wir wollen heiraten, weil wir unglücklich werden wollen. Das habe ich noch nie. Alle wollten glücklich werden. Alle strebten nach dem Glück, nach Erfüllung in einer Beziehung. Wir unterziehen uns einer Operation in der Hoffnung, dass wir uns nachher besser fühlen werden. Oder der Mann, der Ehebruch begeht, tut das in der Absicht, sein Glück zu vermehren und meint, dass er den Schmerz minimieren kann, indem er es zu verheimlichen sucht. Der hingegebene Sonntagsschullehrer bereitet sorgfältig sich auf seine Lektionen vor, weil er glaubt, dass das seinen Schülern am meisten Glück und Nutzen bringt. Außerdem hat er selbst die Befriedigung, eine Aufgabe gut erledigt zu haben. Ob Christen, Moslem, Juden oder Atheisten, wir alle versuchen, Schmerz zu vermeiden und unser Glück und Vergnügen zu mehren. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das so. Oder haben Sie noch nie eine Schmerztablette genommen? Denken Sie, das stehe ich durch. Und wenn es mich umbringt? Der große Irrtum, die große Lüge ist, dass wir dieses Glück ohne Gott finden. Indem wir uns von Gott befreien, doch die Bindung an Gott bringt uns die Freiheit, die uns auch das Glück bringt, nachdem wir uns so sehr sehnen. In der Bibel finden wir sehr viele Beispiele, die dem Ausdruck geben, dass Gott es gerne hat, wenn es uns gut geht. Und er uns das Leben nicht unnötig erschweren möchte. Also ich könnte jetzt hier enorm viel aufzählen. Ganz viele Beispiele. Aber ich muss mich disziplinieren, weil sonst hätte ich euch diesen Gedankengang der Freiheit nicht so darstellen können. Aber ein Beispiel möchte ich euch aufzeigen, das ich sehr eindrücklich finde. Und zwar findet man das im Sacharja, im Propheten Sacharja. Da kommt das Volk, oder die Priester waren es, glaube ich, zum Propheten und sagen, frage Gott für uns, sollen wir auch künftig den Fast- und Trauertag im 5. Monat begehen, wie wir es schon so viele Jahre tun? Das hat denen gestunken. Sie hatten so viele Feiertage und jetzt nochmal einen Tag fasten und irgendwie hatten sie die Nase voll und wollten das nicht mehr und wollten jetzt irgendwie beim Propheten von Gott eine Antwort in der Hoffnung, vielleicht sagt Gott ja, ihr müsst es nicht mehr machen. Und dann könnt ihr selber nachlesen, Kapitel 7, 3 und dann geht das bis 8, 19. Und 8, 19 kommt dann die schlussendliche Antwort und die finde ich so kolossal faszinierend, was das Wesen Gottes sagt, was Gott möchte. Er sagt, die Fasten- und Trauertage im 4., und 5., und 7. und 10. Monat, also er steigert das gerade, die haben ja da jene Fastentage gehabt, also er weitet das noch aus. Aha, habe ich das jetzt schon da? Deshalb habt ihr so geguckt. Dann habe ich ja die Pointe schon hier vorne stehen gehabt. Monat, für die Leute von Juda sollen zu Freudenfesten werden. Die Klage soll sich in Jubel verwandeln. Also nicht nur hört auf und lasst das, sondern im Gegenteil, mach gerade das Gegenteil, feiert ein riesiges Fest, genießt das Leben. Macht aus diesen Trauertagen Freudentage. Das zeigt doch, dass Gott sich freut. Im ganzen Alten Testament findet man viele solche Sachen. Übrigens auch im Neuen Testament. Gott freut sich, wenn sich seine Kinder freuen. Das Einzige ist aber, halte mir die Treue und behalte das Wohl aller in Augen. Das zeigt, verstehe dich als ein Geschöpf, das in einer Gemeinschaft lebt, mit anderen Menschen und mit mir. Also das feste Feiern und das Freuen heißt nicht gleichzeitig ein sündiges Leben führen. Ich kann feste feiern und mich freuen, ohne zu sündigen, Gott zu respektieren und meinen Nächsten. Das ist der Unterschied. Das ist das, was wir lernen müssen, auch als Christen. Nicht jedes Mal, wenn wir ein Fest feiern, durchrechnen, was wir hätten einsparen können. Sondern auch einmal zu genießen. Kräftig zu genießen und kräftig leiden. Nur wer kräftig genießen kann, kann kräftig leiden. Nur wer sich mal freuen kann, kann auch trauern um des Glaubens willen. Oder sonst geht es uns wie dem Mann, der nur Pullover kauft, die er haben muss und die ihm nicht gefallen, weil er meint, er dürfe nichts haben, was ihm gefällt, aber dann gefühlsmäßiges Wrack ist. Gott hat uns nicht so geschaffen. Gott hat uns zu Menschen gemacht, die Empfindungen haben, die Freude und Leid erleben und fühlen können. Und Gott hat Freude, wenn wir uns freuen. Er hat übrigens dem Volk gesagt, wisst ihr, euer Fasten und Trauen, das ihr da gefeiert habt, das habt ihr eh nicht für mich gemacht. Das wäre eine Eigenübung. Ihr habt gar nicht an mich gedacht. Das war alles religiöses Getue. Mir ist viel lieber, ihr feiert, aber ihr bleibt treu. Und behaltet das Wohl aller in Augen. Lebt als Mensch in einer Gemeinschaft und fügt anderen keinen Schaden zu. Und im Psalm 37 sagt der Psalmist sogar, suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Jeder Mensch ist frei. Denn Gott hat uns zur Freiheit geschaffen. Wir sind befreit in diese Welt gekommen. Diese Freiheit haben wir missbraucht und uns von Gott gelöst. Und somit wurden wir zum Tod befreit, sind wir dem Tod geweiht. Und durch Jesus, sein Sterben und Auferstehen, hat uns Gott eingeladen, dass wir zum Leben befreit werden. C.S. Lewis sagt, man findet Befriedigung in diesem Leben als Christ und den Himmel bekommt man noch dazu. Man findet in diesem Leben Befriedigung als Christ und den Himmel bekommt man noch dazu. Das habe ich euch nicht aufgeschrieben. Das müsst ihr selber notieren. Gott will unsere Freiheit in keiner Art und Weise einschränken. Er möchte uns die Freiheit schenken und uns damit vor der Zerstörung des Lebens schützen. Er will uns nicht die Freude am Leben nehmen, sondern er will uns die Freude am Leben schenken. Gott ist keine Bedrohung für menschliche Freiheit. Im Gegenteil, Gott ist die Quelle und der Garant dieser Freiheit. So schreibt Paulus, Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Er will, dass wir frei bleiben. Und so bleiben wir doch freie Christen, die durchs Leben gehen, sich freuen können, die leiden können, die einfach frei sind. Und den Himmel, den bekommen wir dazu. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es ist eine große Lüge, die sich verbreitet auch unter den Menschen, dass du uns nichts gönnst, dass du uns knechten möchtest. Und diese Lüge, die existiert schon seit dem Sündenfall. Eva ging dieser Lüge auf den Leim und wir manchmal auch. Wir denken manchmal, du möchtest uns etwas wegnehmen und tun uns oft so schwer, das zu begreifen, dass du uns nichts nehmen möchtest, sondern dass du uns alles schenken willst. Und dass, wenn du die Fäden unseres Lebens in den Händen hältst, dass wir das brauchen, weil wir sonst wie der Drache, wenn du loslässt, zu Boden stürzen. Weil echte Freiheit und die Quelle der Freiheit nur bei dir liegt. Und so schenke, dass wir als befreite Christen leben. Und dass wir uns freuen, dass wir mit dir in Verbindung stehen. Und dass wir erkennen, dass die Freiheit, von der die Welt spricht, keine wirkliche Freiheit ist, sondern Knechtschaft, Demütigung, Zerstörung. Sie führen nicht zum Leben, sondern zum Tod. Aber wenn wir frei von der Sünde sind und an dich gebunden, so führt das zum Leben. Wir werden ein erfülltes Leben leben und dazu noch den Himmel bekommen. Wir beten dich an, danken dir dafür. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied, das mit dieser Überzeugung auch geschrieben wurde. Es kann nichts geben, als das Beste Gott zu geben. Weil das ist in besten Händen. Und dort findet das wirkliche Leben statt. Das Beste für mein Leben. Das Beste von meinem Leben möchte ich dir geben.